glaube, das war genau das richtige Lied vor dieser Predigt. Dieses Wissen, ich darf mutig vor den Thron Gottes kommen, weil er mich befreit hat. Nicht nur Richter richten, auch ich richte. Und zwar mich an dich. Das ist ein Spruch von Heinz Erhardt, dem Komiker meiner Kindheit. Und ich habe gedacht, das passt eigentlich gut als Überschrift für den heutigen Tag, weil es geht ums Richten und ich richte mich an dich. Und das passt wie die Faust aufs Auge, weil es ja auch heute um Augen gehen wird. Aber zuerst was ganz anderes. Vielleicht kennt ihr Kevin Costner. Ja, den einen oder anderen ist es wahrscheinlich bekannt. Er hat in den 90er Jahren verschiedentlich Western produziert. Und ein ganz großer mit einem riesigen Erfolg war Der mit dem Wolf tanzt. 4 Jahre später hat er White Earp produziert. Ein nordamerikanischer Revolverheld und Gesetzeshüter, ein etwas schillernder Typ, aber der hat tatsächlich von 1848 bis 1929 gelebt. Dieser Film war nicht ganz so erfolgreich, den Costner gedreht hatte, aber die Geschichte dieses Films ist für unser Thema heute total interessant. White Earp, der Marshall von Dodge City, sagt der Gesetzlosigkeit den Kampf an, weil in seiner Stadt die einzige Form der Rechtsprechung die Selbstjustiz ist. Ich denke, wir wissen, was Selbstjustiz bedeutet. Selbstjustiz ist, wenn irgendwelche Leute Gesetz und Rechtsprechung in die eigene Hand nehmen. Selbstjustiz ist, wenn in einem Western letzte Nacht bei Witwe Smith ein Schaf gestohlen wurde und sie sich ziemlich sicher ist, dass der dicke Jack der Dieb war. Also geht sie am nächsten Tag ins Städtchen, erzählt die Geschichte im Saloon und ein paar Cowboys, die dort rumstehen und das hören, meinen, so etwas darf in unserer Stadt nicht sein, das muss gerecht werden. Also tun sie sich zusammen, jagen den dicken Jack und als sie ihn haben, knüpfen sie ihn am nächsten Baum auf. Ohne irgendwelche weiteren Fragen zu stellen, einfach aufhängen. Das ist Selbstjustiz oder man sagt auch Lynchjustiz dazu. Selbstjustiz hat einige Vorteile. Sie ist schnell, sie ist unkompliziert und sie verschafft sehr schnell das Gefühl der Genugtuung. Allerdings gibt es bei dieser Form der Rechtsprechung auch ein gewisses Problem. Und das liegt eben genau darin, dass man hier keine weiteren Fragen gestellt hat. Denn vielleicht hat ja eigentlich Jacks Bruder, der dünne Joe, das Schaf gestohlen. Vielleicht hat der dicke Jack die ganze Nacht im Hinterzimmer des Saloons gesessen und Poker gespielt. Vielleicht hat er ein wasserdichtes Alibi. Vielleicht hat man den falschen Typen aufgeknöpft. Selbstjustiz ist zwar sehr schnell und sehr wirksam, aber sie lässt einen ganz wichtigen Aspekt außer Acht. Sie gewährt nämlich dem Angeklagten keinen fairen Prozess. Selbstjustiz ist eine sehr gefährliche Sache und Kevin Costners Aufgabe war es, als White Earp es nun diesen rachsüchtigen Cowboys, also sie zurückzupfeifen, die ganze Atmosphäre wieder runterzukühlen und etwas ganz Wichtiges zu tun, nämlich Raum zu schaffen und Zeit zu schaffen, damit man ein paar Fragen stellen kann, damit man ein paar Antworten abwarten kann, damit ein fairer Prozess geschehen kann. Nun ist die Frage, warum erzähle ich das alles? Weil Jesus in dem Text, den wir heute betrachten wollen, im Grunde das gleiche Anliegen hat wie Kevin Costner oder wie White Earp. Er möchte, dass seine Zuhörer aufhören, in ihrem Inneren Selbstjustiz zu üben und Lynchjustiz zu üben. Er sieht, dass wir Menschen bei Ungerechtigkeiten dazu neigen, Hauptsache wir haben schnell einen Schuldigen gefunden, um innerlich und in unseren Gedanken ihn dann am nächsten Baum aufzuknüpfen. Und er möchte, dass wir lernen, Raum zu schaffen, Zeit zu schaffen, damit man erst einmal ein paar Fragen stellen kann, damit man ein paar Antworten abwarten kann, damit in unserem Inneren, in unseren Gedanken ein fairer Prozess für den anderen ablaufen kann. Und ich möchte dazu in unserer Reihe der Bergpredigt den ersten Text aus dem Kapitel 7 lesen, Matthäus 7, die ersten 5 Verse. Da heißt es: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wenn ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Nun, Jesus sagt hier zum ersten Mal oder am Anfang als erstes macht eine ganz klare Aussage. Er sagt einfach nur: Richtet nicht. Richtet nicht. Und ich denke, es ist uns allen klar, dass Jesus damit natürlich nicht meint, dass wir allen Leuten irgendwie, denen wir begegnen, immer nur Recht geben und sagen: Ja, du hast Recht, du hast Recht. Und alles nur abnicken. Er meint nicht, dass wir völlig unkritisch alle Dinge einfach glauben und übernehmen sollen, die uns gesagt werden. Jesus hat selber eine Menge kritischer Dinge gesagt und nahm, wenn Kritik angezeigt war, auch überhaupt gar kein Blatt vor den Mund. Und einmal sagt er dann auch zu seinen Anhängern in Matthäus 10, Vers 16: Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und er meint damit, wir sollen Dinge um uns herum sehr, sehr wachsam beobachten. Wir sollen dabei sehr weise sein und sie klug und behutsam beurteilen. Aber was meint Jesus, wenn er sagt: Richtet nicht? Wenn wir uns Jesu lehren und wenn wir uns sein Leben anschauen, dann wird bald klar, dass er hier eben genau diese voreilige Form der Selbstjustiz meint. Hastige, stark vereinfachte, ungnädige Urteile, die wir Menschen in unserem Inneren über sie fällen. Verdammung ohne einen fairen Prozess. Etiketten, die wir jemanden aufkleben, nur aufgrund von dem, dass mal irgendetwas über ihn gesagt wurde oder über sie gesagt wurde. Schubladen, in die man andere steckt, ohne sich die Mühe zu machen, ihn oder sie wirklich kennenzulernen. Jemanden quasi am nächsten Baum einfach aufzuknüpfen, ohne auch nur eine einzige weitere Frage gestellt zu haben. Weil da wird schon irgendwas dran sein. Weil ich habe es ja von jemandem gehört, dem ich vertraue. Ist es nicht so? Jesus sagt, das muss aufhören. Denn diese Dinge untergraben die Liebe und diese Dinge zerstören die Gemeinschaft. Und sie bewirken nichts anderes als Misstrauen. Eine innere Abwehrhaltung gegen den anderen. Es gibt einen besseren Weg, um miteinander umzugehen. Es gibt einen besseren Weg. Und deswegen sagt Jesus in diesem Text: Lasst uns schauen, wie wir uns auf diesem Weg hinbewegen. Lasst uns einige Regeln aufstellen, die dem anderen einen fairen Prozess in euren Gedanken garantieren, aber euch auch einen fairen Prozess in den Gedanken der anderen garantieren. Und so ist mein erster Gedanke: Urteile nur so, wie du selbst beurteilt werden möchtest. Das ist das erste Prinzip, das Jesus hier in Vers 2 aufstellt. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Und ich möchte es einmal so formulieren. Jesus sagt hier: Urteile über andere nur in der Art und Weise, wie du auch von ihnen beurteilt werden möchtest. Urteile über andere nur in der Art und Weise, wie du auch von ihnen beurteilt werden möchtest. Ich möchte dich als erstes einmal fragen: Wie fühlst du dich, wenn jemand ein sehr vorschnelles Urteil über dich fällt, was zudem noch völlig falsch ist? Hast du sowas schon mal erlebt? Ein junges Paar hat eine neue Wohnung bezogen. Sie sitzen beim Frühstück in der Küche und da fällt der Blick der jungen Frau auf die Nachbarin, die gerade Wäsche aufhängt. Sie sagt zu ihrem Mann: Schau dir mal die Wäsche unserer Nachbarin an. Das soll sauber sein? Sie sollte sich wirklich mehr Mühe geben oder wenigstens ein besseres Waschmittel verwenden. Am nächsten Waschtag dasselbe Bild. Die Bettlaken sind einfach nicht richtig sauber. Die Frau sagt: Vielleicht gehe ich mal rüber und rede mit ihr, empfehle ihr ein besseres Waschmittel. Sie nimmt es sich vor. Aber wie das so häufig im Leben ist, es bleibt bei dem Vorsatz. Doch eines Morgens schaut die Frau nicht schlecht, als sie wieder einmal die Nachbarin beim Aufhängen der Wäsche beobachtet. Die Wäsche ist blütenweiß. Und sie sagt zu ihrem Mann: Du warst etwa drüben und hast ihr ein anderes Waschmittel empfohlen? Der lacht und sagt: Aber nein, Schatz, das weißt du doch, sowas würde ich nie tun. Ich habe nur unsere Küchenfenster geputzt. Wenn jemand mich beurteilen will, dann wünsche ich mir, dass er dieses Urteil langsam, vorsichtig und gnädig fällt. Langsam, vorsichtig und gnädig. Frag dich einmal, wie möchtest du von anderen beurteilt werden? Und dann schau, Jesus sagt: Urteile du über andere nur in der Art und Weise, wie du auch beurteilt werden möchtest. Wie viel zwischenmenschlicher Schaden entsteht dadurch, dass wir vorschnelle Urteile über andere fällen? Wie viel Vertrauen geht verloren, weil wir so unvorsichtig sind und dem anderen ein Etikett aufkleben, das überhaupt nicht zutrifft, das völlig daneben liegt? Wie viel Gemeinschaft wird getötet dadurch, dass wir ungnädig sind in unseren Urteilen über anderen? In 2. Samuel 10 lesen wir davon, dass König David eines Tages hört, dass der König eines Nachbarstaates gestorben ist und dieser Thron jetzt an dessen Sohn übergegangen ist. David tat, was ein guter Staatsmann tut. Er wollte mit dem neuen König in Kontakt kommen und ihm Trostgrüße übermitteln und sendet einige Botschafter in das Nachbarland. Der neue König befolgt eben nicht diese Regel für einen fairen Prozess in seinem Kopf, die wir heute Morgen lernen wollen. Er überlegt nicht lange, was die Botschafter von ihm wollen. Er ist überzeugt davon oder wird davon überzeugt von seinen Beratern, dass das nur Spione sein können. Also lässt er sie öffentlich demütigen. Das heißt, er schneidet ihnen die Bärte ab und ihre Gewänder im Lendenbereich, heißt es. Und so schickt er sie nach Hause. In Schimpf und Schande müssen sie in ihr eigenes Land reisen. Und was wir dann als nächstes lesen, ist, dass es zum Krieg und zum Blutvergießen kommt zwischen Israel und diesem Land. Und das alles nur, weil ein junger König in seinen Beurteilungen, auf die er gehört hat von seinen Beratern, viel zu schnell und überhaupt nicht vorsichtig und kein bisschen gnädig war, weil seine Meinung viel zu schnell schon feststand. Können wir, die wir hier jetzt sind, die wir an den Geräten zuschauen, uns auf dieser Basis von Gottes Wort eins vornehmen? Dass wir uns in Bezug auf unsere Urteile von Jesus sagen lassen: Warte, 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 sei nicht zu schnell, sei nicht zu voreilig. Sei nicht zu schnell darin, dem anderen ein Etikett anzuheften. Sei nicht zu voreilig darin, ihn zu verurteilen. Und sei nicht zu schnell dabei, ihn in Gedanken an den nächsten Baum zu knüpfen. Sondern, und das war dieser erste Gedanke, urteile über andere nur in der Art und Weise, wie du auch von ihnen beurteilt werden möchtest. Fälle dein Urteil über andere langsam, vorsichtig und gnädig. Mein zweiter Gedanke ist, die Fehler des anderen höher als die eigenen bewerten. Also das ist ein Fehler. Ein zweites Prinzip für einen fairen Prozess finden wir in Versen 3 und 4. Da heißt es: Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Ich möchte es folgendermaßen ausdrücken: Urteile über andere nur in dem Wissen, dass das menschliche Herz immer dazu neigt, die Fehler des anderen höher zu bewerten als die eigenen. Urteile über andere nur in dem Wissen, dass das menschliche Herz immer dazu neigt, die Fehler des anderen höher zu bewerten als die eigenen. Habt ihr das Bild vor Augen, das Jesus hier malt? Irgendwie ist es fast zum Lachen. Konsti hat mir hier einen kleinen Balken aus dem Keller geholt. Okay, also wenn ich den vor dem Auge habe, dann ist es schon ganz schön schwierig. Man kann nichts, aber auch gar nichts sehen. Und wenn ich den jetzt mal loslassen würde und der würde tatsächlich da bleiben, und dann würde ich mit einer spitzen Pinzette zu dir kommen und sagen: Halt mal still, halt mal kurz still, ich hol den Splitter aus deinem Auge. Was ist das für ein absurdes Bild? Also wenn ich so mal die Leute hier im Saal anschaue, keiner hat irgendwie einen Balken im Auge. Also muss dieses Bild, was Jesus hier benutzt, ja schon irgendwie bewusst eingesetzt werden, oder muss er es eingesetzt haben, um irgendwas zu übertreiben. Und das ist der Grund, warum Jesus dieses Bild malt. Er fragt uns: Merkt ihr was? Merkt ihr, wie absurd das ist? Hier steht ihr, fehlerhaft, mangelhaft, so blind, wie man nur sein kann, und ihr versucht, nach euren Maßstäben den anderen zurechtzubringen und ihn in eine Zwangsjacke eurer eigenen Selbstgerechtigkeit zu stecken. Und Jesus sagt: Wenn ihr mal wieder diese Lust verspürt, diese Pinzette hervorzukramen, um in den Charakterschwächen der anderen irgendwie herumzuprokeln, dann drückt mal einen Knopf, den Pauseknopf. Warte. Wenn du mal wieder die Lupe rausholst, also das ist schon ein richtig großer Splitter, aber sonst würdet ihr ja gar nichts sehen wahrscheinlich, und mal wieder die Splitter im Auge des anderen zu betrachten, dann überleg dir genau, was du ihm sagst oder ihr sagst. Überlege genau, ob du nicht nochmal in dich gehen solltest. Erinnert euch erst einmal daran, was für dunkle Bereiche in deinem eigenen Leben da sind und wie blind du manchmal selber in Wirklichkeit bist. Ich glaube, das bekannteste Beispiel für diese Haltung ist noch einmal König David. Auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hatte einen Palast voller Frauen, voller Konkubinen. Er hat ein stehendes Heer aufgebaut. Er war jemand. Er hat die Grenzen Israels befestigt. Und er konnte ein gutes Leben führen. Eines Abends sieht er eine andere schöne Frau. Man kann das in 2. Samuel Kapitel 11 und 12 nachlesen. Eine Frau, die auf dem Flachdach des nächsten Hauses sich aufhält und badet. Es ist Batseba. Um es kurz zu machen: David lässt sie holen, sie haben eine Affäre miteinander, und als sie ein Kind von ihm erwartet, lässt er kurzerhand ihren Mann umbringen, indem er ihn bei der nächsten Kampfgeschichte an die vorderste Front stellt, wo er sich sicher sein konnte, dass er sterben würde. Kurz darauf hat er kein Problem damit, sie zu heiraten. Und er liegt nachts nicht eine Stunde deswegen wach. Nach ein paar Tagen kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt: O David, du weiser König, ich brauche deine Einsicht. Ich habe hier einen Rechtsstreit, mit dem ich mich zurzeit beschäftige. Ich muss einen Richterspruch fällen. Würdest du mir helfen? Und David fühlt sich geschmeichelt. Kein Problem, worum geht's denn? Erzähl mal. Und Nathan erzählt, es geht um einen sehr reichen Mann, der direkt neben einem bettelarmen Mann wohnt. Und der reiche Mann hat eines Abends unerwartet Besuch bekommen. Um den zu bewirten, braucht er ein Lamm, das geschlachtet wird. Und anstatt eins aus seiner riesigen Herde zu nehmen, ging er zu dem armen Mann, der nur ein einziges Lamm hatte. Und glaub es oder glaub es nicht, lieber König, an diesem Lämpchen hingen die Herzen des Mannes, der armen Familie, also die Familie des armen Mannes. Es war wie ein Haustier. Es aß mit am Tisch, es schlief bei den Kindern im Bett wie ein kleiner Hund. Aber der reiche Mann, ohne Skrupel, ging er in das Haus seines Nachbarn, riss das Lamm aus den Armen der Kinder, nahm es mit nach Hause, schlachtete es und setzte das Mahl seinen Gästen vor. Nun, König David, sag mir, was für einen Richterspruch soll ich über diesen Mann verhängen? David konnte es kaum abwarten, dass Nathan endlich seine Frage zu Ende spricht und er sagt sofort, und es bricht aus ihm heraus, töte ihn und am besten langsam. Und David ist total außer sich, so eine Ungerechtigkeit und das in seinem Königreich. So etwas muss man doch bestrafen und zwar mit aller Härte. Was soll denn aus der Moral der Leute werden, wenn das Schule macht? Und Nathan sagt zu ihm, David, du bist selber dieser Mann. Du hast genau das Gleiche getan mit einer Frau namens Batseba. Oh Mann, ich glaube, der hat die nächste Nacht nicht gut geschlafen und auch die nächste Woche nicht und den ganzen Monat nicht. Denn in diesem Moment erkannte David diese dunkle Neigung auch in seinem Herzen, weil es ein menschliches Herz war. Die Sünden von anderen Menschen so deutlich zu sehen und dabei gleichzeitig blind zu sein für die eigenen. Weißt du, wann immer du dich in Stimmung fühlst, dich über jemandes Fehler mal so wieder richtig so aufzuregen, ihn mit einem Etikett zu versehen, vielleicht sogar ihn bloßzustellen vor anderen, ihn für eine Sache, die falsch gelaufen ist, so richtig rund zu machen, sagt Jesus, halt, 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 drück den Pausenknopf und frag dich als allererstes, hast du selber vielleicht schon einmal genau die gleiche Sache gesagt oder gedacht oder getan? Und Leute, ich muss euch sagen, so oft ist es bei mir auch passiert. Und dann sagt Jesus weiter, wenn du mal wieder so richtig in Stimmung bist, jemanden zu lynchen, seine Fehler vor anderen auszubreiten, ihn innerlich oder sogar mit Worten an den nächsten Baum zu knüpfen, dann frag dich, ob der wahre Grund vielleicht darin besteht, dass du dich selber einfach nur als besser oder als stärker oder als heiliger und toller darstellen willst. Und Jesus sagt, das ist dunkel, tiefdunkel. So etwas ist wirklich zwischenmenschliche Dunkelheit. Tu das nicht. Vergiss niemals diese dunkle Neigung des menschlichen Herzens, die Fehler des anderen immer höher zu beachten, zu bewerten als die eigenen. Und mein letzter Gedanke, urteile erst, nachdem du dich selber geprüft hast. Wir wollen noch den dritten Schritt gehen, in Vers 5. Du Heuchler, an dieser Stelle steht dieses Wort, ich habe es schon einmal in Kapitel 6 oder 5 sogar auch gesagt, da steht eigentlich, du Schauspieler. Was machst du denn hier vor uns? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Das dritte Prinzip für einen fairen Gerichtsprozess für den Nächsten lautet, urteile erst über andere, nachdem du dich selber ehrlich überprüft und beurteilt hast. Schau zuerst einmal dich selber an und frag dich, wo du selber stehst und warum du über den anderen zu Gericht sitzen willst. Das heißt ja nicht, dass Jesus die Möglichkeit ausschließt, dass einige Menschen letztlich fähig sein werden, anderen zu helfen und tatsächlich den Splitter in dem Auge des anderen wahrzunehmen und rauszuholen. Herbert, wenn ich das erzählen darf, letzte Woche hast du mir erzählt, dass du mal beim Flexen, war das glaube ich, mit Metall, einen Metallsplitter ins Auge bekommen hast. Ich weiß nicht, ob du vergessen hattest, die Brille aufzusetzen oder was der Fall war. Ich habe dich auch nicht vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Ich hoffe. Und es brannte, es tat weh, es entzündete sich. Und dann gingst du zum Augenarzt. Und der Augenarzt konnte mit einer Lupe und einer feinen Pinzette dieses Teil rausholen. Und danach wurde es besser. Das Auge heilte wieder. Es ist gut, wenn es so etwas gibt. Und Jesus stellt es auch gar nicht in Frage. Diese Möglichkeit gibt es. Bloß wir sollen vorher unsere eigene Einstellung prüfen. Er sagt nicht, dass so etwas wie öffentliche Moral gar nicht besteht. Aber er macht darauf aufmerksam, dass genau die Leute, die ganz erpicht darauf sind, anderen zu sagen, was sie tun sollen oder eher noch, was sie nicht tun sollen, die Menschen sind, die in den Spiegel schauen sollen, bevor sie damit beginnen. Und Jesus sagt, so nicht. Tu das nicht. Es gibt doch einen besseren Weg. Der bessere Weg besteht darin, dass wir andere nur in genau der gleichen Weise beurteilen, wie wir selbst auch beurteilt werden möchten. Langsam, vorsichtig, barmherzig. Und der bessere Weg besteht darin, dass uns bewusst ist, dass wir Menschen dazu neigen, die Fehler des anderen immer höher zu bewerten als die eigenen. Der bessere Weg besteht darin, dass wir anderen nur beurteilen, nachdem wir uns selber ehrlich geprüft und beurteilt haben. Und wie schön wäre es, wenn wir uns alle selber dazu verpflichten. Dass wir uns dazu verpflichten, diesen besseren Weg Jesu zu gehen. Und was meint ihr, wie viel Beziehungsstress vermieden werden könnte? Was meint ihr, wie viel stärker wir einander vertrauen würden und wie viel mehr wir uns einander öffnen könnten? Was meint ihr, wie viel stärker unsere Gemeinschaft noch werden könnte in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften und auch in unserer Gemeinde? Wollen wir uns verpflichten, diesen besseren Weg Jesu zu gehen? Dann lasst uns das jetzt unserem Herrn sagen. Wir haben jetzt ein stilles Gebet, so circa 1,5 Minuten, und danach spielt uns die Band das Lied Treu.